Radio Prag, Nachrichten.
Die Parteien einigen sich auf Kostenobergrenze für Präsidentenwahlkampagne. Roma-Verband fordert von Regierung speziellen Beauftragten. Deutscher Pianist Opitz tritt zusammen mit tschechischen Philharmonikern auf. Die Regierungsparteien haben sich mit den oppositionellen Sozialdemokraten auf eine Kostenobergrenze für die Kampagne zur Direktwahl des Staatspräsidenten geeinigt. Jeder Kandidat darf nicht mehr als 50 Millionen Kronen, umgerechnet 2 Millionen Euro, für seinen Wahlkampf ausgeben. 40 Millionen für die erste Runde, weitere 10 Millionen für die zweite Runde. Eine Auflistung der ausgegebenen Gelder und der Quellen der finanziellen Mittel soll im Internet veröffentlicht werden. Die Sozialdemokraten konnten sich aber nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, eine Obergrenze für Spenden einzuführen. Die Tschechen sind im Jahr 2013 zum ersten Mal aufgerufen, ihren Staatspräsidenten direkt zu wählen. Die zweite Amtszeit des derzeit amtierenden Präsidenten Klaus endet im März 2013. Die Gesetzesnovelle, mit der die lebenslange Immunität von Abgeordneten, Senatoren und Verfassungsrichtern abgeschafft werden sollte, ist im Senat nicht verabschiedet worden. Nach der Neuerung würden Amtsträger nur noch während ihrer Amtszeit Immunität genießen. Für die Änderung wären 29 Stimmen im Senat notwendig gewesen, am Donnerstag haben aber nur 27 Senatoren die Novelle unterstützt. Bisher ist es untersagt, Abgeordnete, Senatoren oder Verfassungsrichter strafrechtlich zu verfolgen, auch nach ihrer Amtszeit. Nach der Novelle wäre eine Strafverfolgung nach der Amtszeit möglich, auch ohne Zustimmung des Parlaments oder des Senats. Die Senatoren kritisierten die Salamitaktik, mit der die Verfassung geändert werde. Außerdem sehe die Novelle keine Regelung vor, was mit dem Mandat verurteilter Volksvertreter zu geschehen habe. Mit diesen Änderungswünschen geht der Gesetzesentwurf nun zurück in das Abgeordnetenhaus, das die Entscheidung des Senats aber überstimmen kann. Die Assoziation der Roma in der Tschechischen Republik hat die Regierung aufgefordert, den Posten eines speziellen Beauftragten zu schaffen. Dieser Beauftragte solle ein starkes Mandat und umfangreiche Kapazitäten erhalten, so der Vorsitzende der Assoziation, Wladimir Galbavi, in einer Erklärung, die auf dem Internetserver Romea.cz veröffentlicht wurde. Die Einrichtung eines solchen Posten könne helfen, die Probleme der Roma in den einzelnen Regionen Tschechiens zu lösen, hieß es in der Erklärung weiter. Der tschechische Helsinki-Ausschuss hat am Donnerstag in Brünn Zahlen veröffentlicht, nach denen die Abneigung der tschechischen Gesellschaft gegenüber der Roma-Minderheit in den letzten 10 Jahren von 60% auf 75% gestiegen ist. Dieses Klima der Abneigung trage dazu bei, dass das Lebensniveau der Roma in Tschechien immer weiter falle, erklärte das Mitglied des Ausschusses Peter Uhl vor Journalisten. Gleichzeitig lobte Uhl die Existenz von Bürgerinitiativen, die für die Menschenrechte der Roma eintreten. Der deutsche Pianist Gerd Opitz tritt am Donnerstag und Freitag zusammen mit den tschechischen Philharmonikern im Prager Rudolfinum auf. Auf dem Programm steht vor allem das Klavierkonzert Nummer 2 von Franz Liszt. Dirigent ist der Finne Osmo Wenske. Des Weiteren erklingen die Bläserserenade in D-Moll von Antonín Dvořák und die sogenannte Insektensymphonie des finnischen zeitgenössischen Komponisten Kaveli Aho. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Am Freitag wird es in Tschechien klar und sonnig bei Höchsttemperaturen von 23 bis zu 27 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern bei 19 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das sind unsere heutigen Themen. Personalstreitigkeiten. Innenminister Kubice will den Polizeipräsidenten loswerden. Deswegen sollen nun Verfahrensfehler im Polizeipräsidium überprüft werden. Imagekampagne. Die ostböhmische Stadt Litomyšl hat eine neue Werbeoffensive gestartet. Sie bewirbt sich selbst nun als Bad für die Seele. Und Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Jan Reich gilt als Klassiker der tschechischen Fotografie. Seine Bilder von Prag und aus den Sudetengebieten werden nun erstmals in einer großen Retrospektive gezeigt. Soweit unsere aktuellen Berichte. Danach auf nach Düsseldorf, um tschechische Kultur zu sehen und zu hören. Die Leiterin des tschechischen Zentrums in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stellt Ihnen in unserer Sendung heute das Programm der kommenden Wochen vor. Das aber erst in etwa einer Viertelstunde. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch die Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die jüngste Regierungskrise ist noch nicht ausgestanden. Da zeigt sich aber bereits, dass die neue Kräfteverteilung in der tschechischen Spitzenpolitik auch auf andere Bereiche abfärbt. Innenminister Jan Kubice nutze nämlich jetzt eine günstige Gelegenheit, um Polizeipräsident Petr Lessy aus seinem Amt zu drängen, schreibt die Tageszeitung Lidové Noviny in ihrer Ausgabe vom Donnerstag. Wegen eines Streits mit Lessy hatte Kubice dies schon im vergangenen Herbst versucht. Doch da scheiterte er noch am Widerstand der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, VV. Seit Dienstag aber gehört die VV-Partei nicht mehr zur Regierungskoalition. Lothar Martin mit den Einzelheiten.
Innenminister Kubice von der Demokratischen Bürgerpartei ins Amt gehievt und Polizeichef Lessy von der VV-Partei zur Speerspitze im Kampf gegen die Korruption erkoren, mögen sich nicht besonders. Im November vergangenen Jahres waren beide aneinander geraten, weil sie unterschiedliche Meinungen zu den geplanten Reformen bei der Polizei vertreten. Es liegt aber nicht in der Macht des Innenministers, den Polizeipräsidenten aus dem Amt zu jagen. Daher lässt Kubice jetzt überprüfen, ob der Polizeipräsident auf korrekte Weise ernannt wurde, schreibt die Lidové Noviny. Und Kubice scheint bei seinem Vorhaben auch bereits einen Verbündeten gefunden zu haben, den Vorsitzenden der unabhängigen Polizeigewerkschaft Milan Stjepanek. Stjepanek, der Mitglied der Auswahlkommission war, die Lessy zum Polizeichef machte, wolle nun sein Schweigen brechen, das ihm in der damaligen Funktion auferlegt wurde, hieß es. Zu diesem Entschluss hat ihn offensichtlich eine kontroverse Entscheidung bewogen, die Lessy erst in dieser Woche getroffen hat. Er nahm ein Gesuch seines Stellvertreters Vladislav Husak an, der sich zur Abteilung Personenschutz versetzen lassen will. Mit Lessys Zustimmung soll Husak daher ab 1. Juli neuer Chef der Einheit werden, die den Personenschutz von hochrangigen Staatspolitikern zu gewährleisten hat. Diese Entscheidung sei ein Hohn für alle ehrenhaften Polizisten, schimpfen die Gewerkschafter. Husak war nämlich erst vor kurzem in den Fokus der Medien geraten, weil er als ehemaliger Polizeipräsident angeblich sehr gute Kontakte hatte zu mehreren Politikern und Unternehmern, die in korrupte Machenschaften verstrickt sein sollen. Zdeněk Bužič, Vorsitzender einer speziellen Abteilung der Polizeigewerkschaft, stellte klar, diese Entscheidung wirft ganz gewiss kein gutes Licht auf die Polizei. Deshalb hoffe ich sehr, dass Polizeichef Lessy diese Entscheidung noch einmal überdenkt. Für ihr Vorhaben, Lessy aus dem Amt zu drängen, erhalten Kubice und die Polizeigewerkschaft zudem Schützenhilfe von den Medien. Der Internetserver Česká pozice CZ glaubt nämlich zu wissen, dass es bei der Ernennung von Husak zum neuen Chef des Politikerpersonenschutzes nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Der Redakteur des Servers Martin Sabu. Hypothetisch kann es durchaus zu der Situation kommen, dass der Polizeipräsident mit einer Geldbuße belegt wird für die Art und Weise, wie Husak zum Chef des Personenschutzes ernannt wurde. Die neue Regierungskoalition, bestehend aus der ODS, der Partei Top 09 und einer Splitterfraktion der VV-Partei, stellt am Freitag im Parlament die Vertrauensfrage. Noch ist also nicht sicher, ob das Mitte-Rechts-Bündnis weiter regieren darf. Die Machtspiele hinter den Kulissen aber sind längst im Gange.
Soweit der Beitrag von Lothar Martin. Vom Gezänk und den Intrigen in der tschechischen Politik muss man sich auch manchmal erholen. Da bietet sich zum Beispiel das ostböhmische Litomyšl an. Es ist eine der tschechischen UNESCO-Städte. Das dortige Renaissance-Schloss steht seit 1999 auf der Weltkulturerbeliste. Neben zahlreichen wertvollen Baudenkmälern hat die Stadt jedoch noch mehr zu bieten. So zog sie schon immer Künstler und Literaten an, die dort ihre Spuren hinterlassen haben. An die Tradition einer Stadt der Musen wollen die Bewohner von Litomyšl nun anknüpfen. Am kommenden Wochenende eröffnet die Stadt im übertragenen Sinn ihre erste Kursaison. Von nun an soll Litomyšl als Lázně Ducha, also als Bad für die Seele, bekannt werden. Martina Schneibergova hat sich informiert.
Litomyšl kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die bis in das 10. Jahrhundert zurückreicht. Bekannt geworden ist die Stadt als Geburtsort des Komponisten Bedřich Smetana. Nach ihm ist das Internationale Musikfestival benannt, das in diesem Jahr bereits zum 54. Mal veranstaltet wird. Im 19. Jahrhundert war Litomyšl ein bedeutendes Zentrum der tschechischen nationalen Wiedergeburt. Auf die Idee, Litomyšl zur Kurstadt zu erheben, kam vor einigen Jahren der ehemalige Bürgermeister Miroslav Brídl. Er ist ein großer Bewunderer des tschechischen Schriftstellers und exzentrischen Künstlers Josef Váchal, der Litomyšl einmal als eine Kurstadt bezeichnet hat. Miroslav Brídl.
Zbožné poselství píše Váchal.
Vachal bezeichnete seine Schilderung der Stadt als eine fromme Botschaft. Er schrieb, das altehrwürdige Litomyschl sei eine besondere Kultur- und Kurstadt, wo Zahnschmerzen mit Erfolg kuriert werden. Aber das dortige Bad werde, so der Literat, nur von den Einheimischen aufgesucht und das Wasser trinke dort niemand. Es würden andere, viel bessere Getränke ausgeschenkt, so Wachal. Wir haben uns damals im Stadtrat gesagt, dass Litomyschl doch tatsächlich ein Kurort sein könnte.
Seitdem sind aber mehr als 10 Jahre vergangen. Die Idee ist jedoch nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn in der Zwischenzeit keine Heilquelle in Litomyschl gefunden wurde. Maria Mönzlowa arbeitet im Portmoneum, dem Museum von Josef Wachal. Sie hat mit einigen Mitarbeitern die Idee einer virtuellen Kurstadt in die Tat umgesetzt. Litomyschl hält sie für einen Ort, an dem man vor allem geistige Kräfte schöpfen kann.
Litomyschl hat einen Zauber, der auf alle Besucher wirkt. Das kommt wohl davon, dass die Stadt sehr gut erhalten ist und eine reiche Geschichte hat. Sie ist mit der Kirche der böhmischen Brüder verbunden. Zudem spielte sie eine große Rolle in der Zeit der nationalen Wiedergeburt. In der Stadt wurde eine der ersten Druckereien im Land gegründet. Die sind auch Gründe, warum die Bewohner auf ihre Stadt stolz sind. Die Bewohner setzen sich auch dafür ein, dass im Unterschied zu vielen anderen tschechischen Städten hier kein hässliches Kaufhaus im Zentrum erbaut wurde. Wichtig ist, dass die historische Stadt aber kein Freilichtmuseum, sondern ein lebendiger Ort ist.
Und so soll auch die Idee der Kurstadt ohne Heilquelle mit Leben gefüllt werden. Maria Wenzlowa zufolge wird an diesem Wochenende eine der Hauptstraßen von Litomyschl in eine Kurpromenade verwandelt, wo musiziert und Theater gespielt wird. Den Besuchern wird empfohlen, ein historisches Kostüm aus dem 19. Jahrhundert anzuziehen und einen kleinen Sonnenschirm oder einen Spazierstock mitzunehmen. Verteilt werden soll eine Kurzeitung, die über die Saisoneröffnung informiert. Und es wird auch ein spezieller Stadtplan herausgegeben, auf dem sozusagen die Kuranlagen verzeichnet sind: Galerien, Konzertsäle und Kneipen.
Soweit Martina Schneiberkova. Vielleicht auch ein Bad für die Seele, aber sicher für die Augen sind die Fotografien des bekannten Fotografen Jan Reich. Seinen guten Ruf hat er besonders mit Fotografien der tschechischen Landschaft und der Hauptstadt Prag erworben. Eine Ausstellung im alten königlichen Palais auf der Prager Burg, die posthum anlässlich des 70. Geburtstags von Jan Reich stattfindet, zeigt aber auch weitere Themen seines Schaffens. Mehr über die retrospektive Ausstellung mit dem schlichten Namen Jan Reich, Fotografien von Markéta Kachlíková.
Mehr als 400 Schwarz-Weiß-Bilder des vor 3 Jahren verstorbenen Fotografen werden auf der retrospektiven Ausstellung Jan Reich, Fotografien gezeigt. Reich begann Ende der 50er Jahre zu fotografieren und konzentrierte sich dabei auf die verschwundene Peripherie Prags, auf alte Bahnhöfe, den Hafen in Holešovice sowie auf versteckte Orte, die es heute nicht mehr gibt. Ende der 60er Jahre dokumentierte er das alltägliche Leben in den Straßen von Paris, wo er mehrere Monate lebte. Berühmt geworden sind aber vor allem seine Bilder der tschechischen Landschaft. Er liebte die Landschaft der mittelböhmischen Region um die Stadt Sedlčany mit ihren alten Wegen und eigenartigen Dörfern. Er fotografierte auch Burgen und Schlösser sowie andere Denkmäler. Kuratorin der aktuellen Ausstellung ist die Frau des Fotografen Jana Reichová.
Er hat überwiegend vom Herbst bis zum Frühling fotografiert, also in der Zeit, in der die Bäume keine Blätter haben und man schöne Durchblicke hat. Denn es ging ihm darum, die ursprüngliche Ordnung der Landschaft zu zeigen, zum Beispiel, wie die Bäume gepflanzt wurden und wohin die Wege führten.
Seine Landschaftsbilder waren sorgfältig vorbereitet. Jan Reich kehrte an ausgewählte Orte mehrere Male zurück und wartete auf das richtige Wetter. Die Orte, die er dabei besucht hat, wurden auf der Ausstellung mit Stecknadeln auf einer Karte markiert. Jan Reich arbeitete bewusst mit alten Fotoapparaten. Er hat sie von einem anderen Primus der tschechischen Fotografie geerbt, von Josef Sudek, als dessen Nachfolger er gilt, Jana Reichová.
Wenn man sich Reichsfotos anschaut, sieht man im Hintergrund Details wie etwa Wolken und im Vordergrund die Details von Pflanzen. So etwas ermöglicht die heutige Technik nicht. Digitale Fotos bleiben trotz aller Vorteile ziemlich flach. Sie schaffen es nicht, den Raum zu übertragen. Deswegen hat er den Kontaktabzug und das Großformat bevorzugt.
Die Schwarz-Weiß-Fotos von Jan Reich sind noch bis zum 19. August auf der Prager Burg zu sehen. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Jede zweite Woche stellen wir Ihnen an diesem Sendeplatz das Programm eines der tschechischen Zentren in Deutschland oder Österreich vor. In der deutschsprachigen Schweiz gibt es ja leider keines. Diesmal ist Düsseldorf an der Reihe. Das dortige tschechische Zentrum wird geleitet von Susanna Jürgens, die zugleich auch das Zentrum in München führt. Es geht diesmal um eine Filmreihe sowie Lesungen des Schriftstellers Ivan Klima in Köln und Düsseldorf. Marketa Kachlikova hat mit Susanna Jürgens gesprochen. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Aviso.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
In der heutigen Ausgabe von Aviso CZ Kultur grenzenlos besuchen wir das westlichste der tschechischen Zentren auf dem deutschen oder deutschsprachigen Gebiet. Mit Susanna Jürgens spreche ich über das Programm des Tschechischen Zentrums in Düsseldorf. Frau Jürgens, in Düsseldorf soll bald eine Retrospektive gestartet werden. Welchem Bereich ist sie gewidmet? Worauf blickt man dabei zurück?
Also es handelt sich um eine dreiteilige Retrospektive, die eigentlich einen Überblick über das tschechische Kino seit Anfang der 30er Jahre geben sollte. Es ist sehr großzügig gedacht, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Filmmuseum in Düsseldorf an der Vorbereitung zusammenarbeiten könnten. Und der Beginn ist jetzt in 3 Wochen. Am 8. Mai geht es los mit dem ersten Teil. In dem sind tschechische Animationsfilme zu sehen. Allerdings wohlgemerkt Filme für Erwachsene, nicht für Kinder.
Dieser erste Block gilt also den Kurzfilmen der 1930er Jahre. Warum wurde gerade diese Zeitspanne und dieser Bereich gewählt? Gibt es da gemeinsame Motive oder Merkmale oder ist dieser Bereich von einer besonderen Bedeutung?
Die Reihe beginnt in den 30er Jahren, zieht sich dann allerdings bis zu der heutigen Zeit. Es werden auch abendfüllende Filme gezeigt, aber dass wir in den 30er Jahren anfangen und dass wir auch mit dem Animationsfilm anfangen überhaupt, hat 2 Ursachen. Die eine ist, dass der tschechische Zeichentrickfilm hat wirklich eine sehr lange Geschichte. Bereits in den 20er Jahren wurden die ersten Versuche unternommen, beziehungsweise es gibt auch kurze Passagen, vor allem in Werbefilmen. Und in den 30er Jahren entstehen dann die ersten Kurzfilme, die Zeichentrickfilme oder Puppentrickfilme. Und die Verfahren, diese Entwicklung hat aus Tschechien auch in anderen Ländern gewirkt, beziehungsweise auch Schöpfer selbst waren dann einflussreich, was die Entwicklung des Animationsfilms eben nicht nur in Tschechien betrifft. Und deswegen starten wir da. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist es, dass in diesem Jahr Jiří Trnka seinen 100. Geburtstag feiert. Der Jiří Trnka ist der neben Karel Zeman der Vater des tschechischen Trick- und Puppentrickfilms. Und die Reihe ist eigentlich auch ihm gewidmet. In der Laufzeit findet dann auch ein ganzer Abend mit seinen Filmen statt.
Sie erwähnen die Namen Jiří Trnka. Welche sind die weiteren Vertreter der Zwischenkriegszeit und der Trickfilme der Zwischenkriegszeit?
Von denjenigen, die jetzt in der Retrospektive mit aufgenommen sind, ist es Hermína Tírová. Die hat natürlich ihre Filme vor allem in dem Kinderfilmbereich produziert und gemacht, aber gerade der Aufstand der Spielzeuge, Spora Hraček, ist ein Film, der auch sehr an die Kriegszeit erinnert und sich in ihr inspiriert, insofern dann doch auch eher für das Erwachsenenpublikum gedacht ist. Und dann ist auch ein Film von Zdeněk Mille dabei, vom Millionär, der die Sonne klaute. Zdeněk Miller wurde später vor allem als der Schöpfer des kleinen Maulwurfs bekannt, aber ja, auch hier in seinen Anfängen hat er sich eben auch gesellschaftlichen, politischen Themen gewidmet.
Gibt es unter den Filmen, die in Düsseldorf gezeigt werden, einen, den Sie besonders interessant finden oder den Sie besonders empfehlen möchten?
Ich hoffe, dass es nicht nur einer sein kann. Für mich ist es ein Abend, der mit Filmen von Jan Schwankmeier, mit Der letzte Trick der Herren Schwarzwald und Edgar, mit Möglichkeiten des Dialogs und dem Faust. Einerseits, Jan Schwankmeier ist ja auch in Deutschland sehr gut bekannt. Und andererseits ist es aber der Abend mit Filmen von Jiří Bárta, der auch sicherlich so eine der wichtigsten Persönlichkeiten des tschechischen Puppentrickfilms in den 80er Jahren gehört.
Wenn man sich diese Filme ansehen möchte, wohin und wann soll man sich in Düsseldorf begeben?
Die ganze Retrospektive findet im Filmmuseum in Düsseldorf statt. Beginnen werden wir am 8. Mai. Jeder Abend hat dann auch eine Wiederholung und im Mai läuft die Reihe wirklich bis zum 31.05. Ich würde vielleicht auch noch gerne ergänzen, dass parallel zu der ersten Reihe auch eine Ausstellung zu Jiří Trnka im Filmmuseum gezeigt wird. Die läuft dann sogar bis Mitte Juni.
Bei diesen Trickfilmen, Kurzfilmen, handelt es sich um den ersten Block einer Retrospektive, die aber in den nächsten Monaten auch weitergehen möchte. Welchen Kapiteln ist die Filmschau weitergewidmet?
Im Oktober 2012 werden wir uns dann den 60er Jahren widmen, der tschechischen Neuen Welle. Es sind dann 11 Abende insgesamt. Vertreten sind alle die wichtigsten Regisseure der Zeit, auch diejenigen, die vielleicht nicht direkt zu der Neuen Filmwelle gehören, aber in der Zeit sicherlich ihre Hauptwerke geschaffen haben. Von diesen anderen Regisseuren ist es zum Beispiel František Vláčil mit Markéta Lazarová oder Eval Čorm mit seinem Film Der siebte Tag, die achte Nacht. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die berühmten Namen und Regisseure wie Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová. Und wir werden bei der Gelegenheit auch eine Ausstellung zeigen. Diesmal wird die dem tschechischen Filmplakat der 60er Jahre gewidmet sein.
Soweit also zum tschechischen Film. Ich werde nun noch ein Thema oder noch einen Programmpunkt des Tschechischen Zentrums in Düsseldorf erwähnen. In Düsseldorf wird im Mai auch ein Gast aus Prag erwartet, und zwar der Schriftsteller Ivan Klima. Er wird dort aus seinem Roman Stunde der Stille lesen. Dabei handelt es sich um sein Romandebüt, das aber erst nun, fast 50 Jahre nach seiner Entstehung, ins Deutsche übersetzt wurde. Wie ist eigentlich die Stellung von Ivan Klima auf dem literarischen Markt in Deutschland und wie beliebt ist er bei den deutschen Lesern?
Wie Sie schon gesagt haben, Stunde der Stille ist sein Debütroman und es ist eigentlich der letzte Roman von ihm, der ins Deutsche übertragen wurde. Bislang sind alle seine Romane auf Deutsch verfügbar und ich würde mal sagen, dass das Ivan Klima auch sicherlich zu den berühmten tschechischen Schriftstellern in Deutschland gehört. Soweit ich aber weiß, ist eigentlich auch eine lange Zeit vergangen, seitdem er selbst in Deutschland zu einer Lesereise zu Lesungen sich auf den Weg gemacht hatte.
Wird er aus seinem Roman auf Tschechisch lesen oder wird auch aus der Übersetzung vorgelesen oder wie wird das alles aussehen?
Wie immer, wenn das Tschechische Zentrum Lesungen organisiert, werden auch diesmal beide Sprachen erklingen. Natürlich lassen wir den Autoren auch in seiner Muttersprache lesen. Dann aber wird vor allem in der vollen Länge aus der deutschen Übersetzung gelesen. Uns ist es eben ein Anliegen, dass natürlich das Publikum auch weiß, worum es geht. Gleichzeitig, es ist keine Literatur, die in Deutsch geschrieben worden ist und deswegen möchten wir auch, dass das alle wissen, wie es im Original klingt.
Ivan Klima hat diesen Roman oder seine Übersetzung auf der Buchmesse in Leipzig auch persönlich vorgestellt. Gibt es bereits Reaktionen auf diese neueste Ausgabe?
Ich war selbst bei einer der Lesungen und es ist sehr gut gelaufen mit viel Publikum. Also ich denke, dass das Echo eigentlich sehr gut ist. Und ich habe jetzt angefangen, mich auf die Lesung vorzubereiten, habe den Roman wieder nach Jahren gelesen und ich finde selbst, dass er wirklich nichts verloren hatte mit den Jahren. Auch Herr Klima hat in Leipzig gesagt, dass er selbst überrascht war, als er sich jetzt wegen der Übersetzung mit dem Roman nochmal auseinandersetzen musste, dass er selbst überrascht war, wie gut das Buch ist.
Und wann und wo wird also aus diesem Buch gelesen?
Es sind im Nordrhein-Westfalen zwei Lesungen, einmal am 30. Mai in Köln im Lev-Kopelev-Forum und gleich am nächsten Tag, am 31. Mai, wird es nach Düsseldorf gehen in der Buchhandlung Pipa Butze.
Also dort kann man sich Ivan Klima persönlich anhören und auch einen Ausschnitt aus seinem Roman. Also danke schön für die Informationen und viel Spaß bei den Veranstaltungen.
Gerne, und wenn eben jemand noch ausführliche Informationen haben möchte, die sind alle auf unserer Website nachzulesen. Danke auch für das Gespräch.
Susanna Jürgens war das, Leiterin des Tschechischen Zentrums in Düsseldorf und in München. Das Gespräch führte Markéta Kachlíková. Und damit geht unsere Sendung so langsam zu Ende. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann finden Sie auf unseren Webseiten regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle bei uns gesendeten Beiträge in Schrift und Ton. Die Internetadresse lautet www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.